Ganz herzlich willkommen. Wer noch kommt, kann noch kommen. Aber wir wollen weitermachen. Wir haben heute viel Material, wenn ihr das anguckt, was da an Matthäus, was der Mann geschrieben hat. Und das ganze Buch. Und das wollen wir mal durchgehen. Aber zuerst beten wir und bitten Gott um Segen und Beistand. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch hier uns lehrst durch dein Wort, dein Evangelium. Das ist deine Geschichte. Und Herr, wir möchten einfach das Zeugnis hier von Matthäus bearbeiten und verarbeiten und verinnerlichen. Und du möchtest uns viel Weisheit und Gnade schenken zum Reden und auch zum Hören und auch nachher beim Studium. Herr, wir wollen was lernen aus deinem Wort. Segne dein Wort und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Danke, Herr Jesus. Amen. Preis Gott. Zuerst mal, bevor wir anfangen, habt ihr irgendwo eine Frage zum letzten Kurs? Markus, ist da etwas unklar oder Fehler entdeckt oder irgendetwas? Nichts oder irgendwas gelernt, was Besonderes gelernt? Wenn irgendwo eine Frage ist, es gibt Fehler, es gibt immer wieder Tippfehler. Ich habe hier in dieses Material haben 3 oder 4 Leute gelesen und dann findet man doch noch Fehler. Und zwar Fehler, die gar nicht passieren dürfen. Letztes, mit TZ, verstehst du das mal? Die findet man und das, ich weiß gar nicht, man kann noch so gut lesen, die überliest man irgendwie. Überliest man und so. Bitte? Ein Fehler, und das, was war der Fehler? Wir schauen das Material, die Seiten sind ja nummeriert. Denke ich ein bisschen, wir gehen mal das Wesentliche durch. Wenn Fragen sind, irgendwo macht eine Randnotiz, dass man dann nachher auch beantwortet eventuell. Vielleicht zum Lernen, wie benutze ich das Material? Zuerst einmal, ich würde durchlesen und eigentlich, wenn du den Fragebogen nimmst von der letzten Seite, die Testfragen und liest, das ist alles hier durch unterstrichen oder mal fett gedruckt. Also ich habe ganz bewusst euch leicht gemacht, damit ihr euch nicht anstrengen müsst. Also einfach, wenn ihr lest, die Frage ist irgendwo in dem Material drin, müsst nichts extra ausarbeiten, es ist alles enthalten. So, nimmt die Fragen und dann beim Lesen, das ist da, Seite sowieso und dann die Frage oder die Antwort. Und dann, ich habe einen im Englischen Kurs einen Studenten und ich kann gar nicht so schnell das Material ihm rüberschicken, dann schickt er mir schon die Antworten zurück. Also wahrscheinlich arbeitet er nur, das ist meine Vermutung, dass er nur die Fragen beantwortet und das Material gar nicht gelesen hat. Aber jetzt habe ich inzwischen ein paar so Fangfragen. Da muss das Material gelesen haben, um zu beantworten. Also, denn ich will nicht in 3 Tagen die Antwort haben. Normalerweise angelegt ist es auf 30 Tage, dass du jeden Tag so eine Seite mal liest als Andacht und dann verinnerlichst es und dann gehst wieder weiter. So in 30 Tagen sollte man das durcharbeiten können. Für diejenigen, die noch nicht so weit sind oder durchgearbeitet haben, wir werden ja im Juli aussetzen, Juli, August, und das nächste Material gibt es am 12. September. So, am 12. September gibt es das nächste Material. Man hat also 1 Monat Zeit, durchzuarbeiten. Steht aber hinten das drauf gedruckt schon. Da müsst ihr nicht aufschreiben extra. Steht auf der letzten Seite, nächste GBS, die Gemeindebibelschule am 12. September, Sonntagabend. Und da wird das Johannesevangelium ausgegeben. Okay, für Matthäus. Matthäus war wahrscheinlich Prediger in einer jüdischen Gemeinde. Und er predigt und schreibt und sammelt das Material für Judenchristen. Und behandelt auch dementsprechend. Für Matthäus war die Geschichte Israels an ihr Ende gekommen. Also Geschichte Israels hört auf und jetzt beginnt Gott eine ganz neue Geschichte. Mit Jesus sind die Propheten erfüllt, was die Propheten geweissagt haben, der Immanuel ist gekommen. Und für ihn war die Verkündigung sehr wichtig. Deshalb hat er auch in seinem Evangelium Jesus als den Sohn Gottes und dass das wahre Israel für ihn jetzt die Gemeinde geworden ist. Und er spricht sehr viel über das Himmelreich. Er meint immer Reich Gottes, Gemeinde. Reich Gottes und Gemeinde, nicht Israel. Israel ist einfach abgeschlossen. Gottes Plan mit Israel ist erfüllt worden und Jesus ist gekommen, die Erlösung ist gekommen, der Messias ist da und die Botschaft von Matthäus ist, Jesus ist König, der Sohn Gottes ist König. Und so hat jeder eine spezielle Botschaft, die er dann rüberbringt. In diesem Matthäus-Evangelium wird Christus in besonderer Weise als der Messias vorgestellt, der Sohn Abrahams und der Sohn Davids, also dieser König. In Kapitel 1 und 2, vielleicht nimmst du deine Bibel so ein bisschen und dann kannst du die Kapitel nachgucken, was da drin steht. Und lass das mal das Material links liegen ein bisschen. Kapitel 1 und 2, da ist das Geschlechtsregister von Abraham oder beginnt mit Abraham. Wir haben ja beim Lukas gehabt, es beginnt ja mit Adam und Eva und hier Matthäus beginnt also mit Abraham. Ihm ist das Volk Gottes, die Geschichte, die besondere Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Wir müssen sehen, das sind zwei verschiedene Offenbarungsarten. Gott hat sich offenbart zuerst einmal durch die Menschen oder für die Menschen durch Adam. Die allgemeine Offenbarung, das haben alle, die Heiden wie Israel. Und die besondere Offenbarung, die beginnt mit Abraham. Und wir lesen, dass er sein Volk von ihren Sünden selig machen wird. Das ist Immanuel, Gott mit uns. Die ganze Geschichte, wir sehen dann auch den König der Juden. Es kommt, die Weisen kommen vom Osten und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Also der König der Juden wird gesucht. Und die Geschichte hört auch auf mit der Kreuzigung, als dann das Schild am Kreuz steht, Jesus von Nazareth, König der Juden. Also das geht alles die Geschichte des Königs, wie sie den König ablehnen und den König behandeln, dem König Fallen stellen. Christus wird aus Ägypten gerufen, herausgerufen, das ist ein Teil der Geschichte Israels, praktisch er verkörpert die Geschichte Israels, der Herr Jesus. Als Kind wird aus Ägypten gerufen, er wurde geboren, also Jesus wurde geboren und dann erst vielleicht so einige Monate später kamen die Weisen, die kamen nicht gleich bei der Geburt. Also wenn wir gleich Weihnachtsgeschichte lesen und die Geburt Jesu und gleich kommen die Weisen, das ist nicht so. Wir werden nachher über die Weisen noch sprechen. Kapitel 3 und 4, da ist die Botschaft an einen Überrest von Israel, die da gläubig rauskommen und sich bekehren wollen. Da sehen wir, Johannes der Täufer tauft am Jordan und dann fragt er, als nachher die Sadduzäer und Pharisäer kommen, wer hat euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entfliehen? Also Gott baut mit dem Überrest die Gemeinde, Johannes der Täufer macht da die Arbeit. Durch die Stimme, die dann vom Himmel bestätigt wird, wird Jesus bestätigt, beglaubigt, also von Gott beglaubigt. Nicht nur, dass er getauft wurde, sondern Gott bestätigt. Wir sehen auch diese Bestätigung, die Sterne bestätigen. Wir haben seinen Stern gesehen. Jesus ist also bestätigt durch den Kosmos und durch die Menschen dort. Alles, was geschieht, geschieht durch den Heiligen Geist, auch beim Matthäus. Die Maria wird überschattet durch den Heiligen Geist. Und Menschen werden herausgerufen, auf Anregung des Heiligen Geistes kommen die dann und beten ihn an. Kapitel 5 bis 7, das sind die Grundzüge der christlichen Lehre. Kapitel 5 bis 7, wenn du das anguckst, das ist die Bergpredigt, wie betet man, Ursprung des Bösen. Dann werden, ja, wie man sich verhält mit anderen gegenüber, mit Vergebung. Das ist der schmale Weg und der breite Weg gegenübergestellt. Kapitel 8 bis 9, wenn du da guckst, da ist der Knecht des Herrn, zurückgreifend auf Jesaja 53 und Psalm 103, wird bestätigt, dass der Knecht, Jesus ist nicht nur König, sondern auch der Knecht, der Diener Gottes, wird verworfen, verachtet von seinem Volk. Christus führt ganz geduldig sein Werk konsequent fort, lehrt in den Synagogen, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und deckt die falschen Lehren der Führer damals auf. Kapitel 10, Jesus nimmt den Platz des Verwalters ein, er kommt, um die Ernte abzuholen, sendet seine Apostel aus zu den verlorenen Schafen Israels. Die sollen jetzt nirgendwo anders hingehen, nur zu Israel. Nur ein Überblick. Jetzt gebe ich nur ganz kurz einen Überblick, nachher gehen wir ins Detail hinein. Im Kapitel 11 zeigt Christus die Überlegenheit des Reiches Gottes, seinen prophetischen Dienst, dass er größer sogar ist als Johannes der Täufer. Aber Johannes der Täufer ist der Größte überhaupt von den Propheten, der Letzte, weil er dem Herrn der Wegbereiter ist. In Kapitel 12, besonders das Reich Gottes bricht hervor. Kapitel 13, Jesus als Seemann und wirkt. Und dann dieses Vergleich, also der Same fällt auf verschiedenen Boden. Der Boden ist noch nicht ganz reif, aber wenn irgendwo Boden reif ist, das bringt es gute Frucht. Das Wort Gottes wird verkündigt und deshalb, Matthäus geht ganz stark auf das Wort Gottes ein und deshalb auch das, die falschen Bekenner und die richtigen Bekenner aufgrund des Bekenntnisses. Matthäus hat ein System, er nimmt das immer die Zahl 7. Wir sehen nachher, warum er gerade 7 immer anspricht. Und er versucht immer das Göttliche herauszustellen. Die Zahl 7 ist für ihn die göttliche Zahl. Und zwar Seligpreisung, Gleichnisse 7 und so weiter. Und auch die Wehrufe gegen die Pharisäer, immer die Zahl 7. Wir sehen dann Kapitel 16 weiter. Christus setzt sein Werk trotz der Verwerfung weiter und führt einfach die Sache fort, ob das den Leuten passt oder nicht passt. Also Jesus ist sehr konsequent. Er ist vom Vater gesandt und sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Verkündigt das Reich Gottes. Ihm ist das Reich Gottes so wichtig und sagt, das Reich Gottes ist bereits da. Ich bin das Reich Gottes. Eine Botschaft also bei Matthäus ist es einfach Reich Gottes. Im Kapitel 21, wir sehen, wie der König triumphiert, nach Jerusalem bzw. Israel einzieht und das Erbe beansprucht. Die Volksmenge ruft Hosianna, Sohn Davids, gepriesen seist du. Und Hosianna heißt eigentlich, Herr, hilf uns. Das ist Hosianna. Und dann sagt er voraus, das Gericht über Jerusalem, das kommen sollte, Matthäus 23, 38 und 39, dass ihr Haus wüst gelassen wird. Und bis sie sagen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Kapitel 24 stellen Jünger drei Fragen. Aber eigentlich beantwortet Jesus nicht diese Fragen. Es sind Ereignisse, die dann voraussagt, dass noch kommen werden. Sie fragen, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Aber diese Frage beantwortet er ihnen nicht. Im Gegenteil, er handelt an Israel. Und die Antworten, wenn man genau hinguckt, die werden kommen in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte der 70-Jahr-Woche bei Daniel. Das werden wir dort betrachten. Deshalb, manches nehme ich nicht groß durch, vor allem was die Endzeitreden waren, weil die werden wir, wenn wir Daniel betrachten, dann werden wir das dort mitnehmen. Man kann nicht alles mitnehmen, das ist zu viel Material. Wenn ich dran denke, wo ich jetzt den Johannes bearbeite, ich habe etwa 160 Seiten Material vom Johannes-Evangelium. Das muss ich jetzt kürzen, zusammenbringen und dann wird es nachher vielleicht auch noch 40 Seiten und das ist viel zu viel. Also ich muss das Wichtigste, das Wesentliche herausstellen und dann denke ich, das könnte man dort noch unterbringen. So, dann sehen wir also diese Antworten, Kapitel 4, die Jünger fragen, stellen drei Fragen an Jesus, aber er beantwortet diese Fragen nicht, sondern er sagt, diese Ereignisse werden kommen, beziehungsweise es sind Antworten bereits gegeben durch andere Propheten. Die sollen nur die Propheten lesen. Also eigentlich, wenn wir manchmal auch an Gott Fragen haben, Gott beantwortet nicht unsere Fragen, die sagen, das steht schon in der Bibel, der Daniel hat geweissagt, liest danach. Also deshalb ist Bibelwissen und Bibelkennen sehr wichtig, was ist woanders bei anderen Propheten gesagt worden. Auch bei uns. Manchmal fragen Leute, was ist dein Wille? Zeig uns deinen Willen. Der Herr antwortet nicht. Der sagt, lies in der Bibel nach. Das steht geschrieben. Es ist ganz einfach. Lies nach. So, und auch hier. Eigentlich Daniel hat es geweissagt, diese, was kommt, das Menschensohn, spricht vom Menschensohn auch und so weiter. Kapitel 25. Das ist für Matthäus ganz besonders wichtig, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, von den Talenten, ist eigentlich eine Botschaft an die Christen. Kapitel 24 ist eine Botschaft an Israel, Kapitel 25 eine Botschaft an Christen, an Gläubige. Und dann kommt nachher weiter, wenn wir lesen, die Verurteilung Jesu, alles was so kommt, die Kreuzigung, die ist wichtig für die Evangelisten gewesen, was dort passierte in dieser Karwoche, Leidenswoche Jesu, wie die Menschen ihn abgelehnt haben. Und dann die letzte Szene mit den Aposteln im Evangelium, wie er in Galiläa ihnen vorausgeht. Und was ich hier ganz zufällig heute wieder, habe ich auch kurz in der Predigt gesagt heute Morgen, es ist interessant, Matthäus berichtet nicht von der Himmelfahrt. Und ich war irgendwo entsetzt, als ich dann gesucht habe, warum spricht er nicht von der Himmelfahrt? Weil es auch nicht nötig ist. Der Herr, er hat gesagt in Matthäus, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Also wozu die Himmelfahrt? Christus ist gegenwärtig, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da brauchen wir keine Himmelfahrt. Also wir müssen sehen, so heilsgeschichtlich, wie das irgendwo unterzubringen ist. Deshalb wird die Himmelfahrt bei Matthäus gar nicht erwähnt. Ich dachte zuerst einmal, das den ganzen Heilsplan Gottes zu bringen, aber es ist nicht nötig. Wenn du das Evangelium richtig liest, dann ist es nicht nötig. So, jetzt wir gehen zu unserem Material wieder zurück. Matthäus spricht von dem Himmelreich, betont Dinge, vor allem Lehre, was Markus nur die Taten Jesu, und ihm ist wichtig, was Jesus getan hat, das Wirken Jesu, die Heilungen. Das interessiert Matthäus gar nicht so groß. Im Gegenteil, er spricht nur von dem, was Jesus gelehrt hat. Ist auch so wichtig. Die Evangelisten ergänzen sich immer gegenseitig. Jeder geht und sieht was anderes, beobachtet was anderes. Wir werden nachher beim Johannes auch sehen. Johannes beschreibt ausschließlich die Seele Jesu, weil er an der Brust Jesu lag und an dem Herzen Jesu war. Er beschreibt also, wie hat der Heiland gefühlt und was hat er sich gedacht oder was für Ideen hat er. Und Johannes redet wenig von diesen Zeichen, Wundern und Lehren. Er versucht herüberzubringen, das Reich Gottes ist jetzt schon hier mitten unter euch. Im Matthäus-Evangelium wird großes Interesse deutlich an Jesus, den Messias, vor allem den alttestamentlichen Botschaften, Verkündigung, was dort angesagt wurde. Und im Matthäus-Evangelium ist eine große Sache. Er sieht, Matthäus lässt es fast scheitern. Also Matthäus spielt also mit Worten und mit der Erzählung. Die Sache Jesu scheitert fast. Also die Kindermord an Bethlehem zum Beispiel. Fast wäre Jesus auch ermordet worden. Fast. Und so weiter. Du siehst also, wie knapp die Geschichte ist, auch mit unserem Heil, fast beinahe und doch nicht, weil Gott im letzten Moment irgendwo eingreift und Gott irgendwo handelt, dann im letzten Moment. So, der Verfasser, wer war dieser Matthäus? Er war einmal Zöllner. Man findet in der Bibel seinen Namen als Levi, der hat mehrere Namen, taucht also verschieden auf, war in Kapernaum Oberzöllner. Und weißt du, da mussten die Leute alle vorbei, die in Kapernaum wohnen. Und wahrscheinlich hat der Matthäus seine Station, sein Zollhaus in der Nähe vom Haus von Petrus gehabt, wo Jesus ein- und ausging. Das war sein Haus, wo Jesus mal wohnte. Er war so von Jesus begeistert, dass als Jesus sagt, komm, folge mir nach, dass er sofort alles verließ und Jesus nachfolgte. War Oberzöllner von Kapernaum, da zog Steuern ein. Interessant ist, warum Jesus gerade diesen Zöllner in seinen Dienst gerufen hat. Weil er wollte Menschen haben, die eigentlich nichts gelten. Und für die Juden damals. Und deshalb dieser Matthäus war also verachtet von den Frommen. Und gerade so einen, der also verachtet war, den hat Jesus als Apostel genommen. Er war wahrscheinlich auch der Einzige, der lesen und schreiben konnte bei den Aposteln. Weil er musste ja aufschreiben, wie viel Zoll die bezahlt haben. Und er musste also die Geschichte. Er konnte, und deshalb, sein Evangelium ist nichts anderes, als er in den Predigten saß und zuhörte und schnell Notizen gemacht. Und diese Notizen hat er dann aufgearbeitet. Also Matthäus ist also sehr authentisch. Sehr authentisch, wenn du so liest. Also er hört nicht von Petrus oder zweiter Hand, sondern aus erster Hand. Also er gibt die Botschaft aus erster Hand weiter. Auch nachher Johannes. Wobei Markus und Lukas nicht dabei waren und die Geschichten nicht so kennen. Also die haben immer aus zweiter bzw. dritter Hand oder als Stoffsammlung gehabt. Matthäus dagegen, er war dabei. Er war dabei, als das alles passierte. Seite 4, wenn ihr wollt, mitgehen. Diese Berufungsgeschichten. Jesus rief also Zöllner und Fischer, weil die hatten kein Land, kein Hab und Gut groß. Was sie hatten, das hatten sie wohl geholt. Fische aus dem Meer geraubt, gefischt. Und die waren nicht sässig. Also Fischer, die mussten ständig rausfahren, waren also nicht so festgenagelt mit Heimat und Boden, waren auch flexibel. Und Zöllner waren ja auch irgendwo im gewissen Sinne entwurzelt. Gott gebraucht also entwurzelte Menschen für sein Werk, wenn man so die Sache studiert und wie Gott Menschen anruft oder beruft. Matthäus' Evangelium wurde also vor dem Fall Jerusalems noch aufgeschrieben, denn wenn der Fall Jerusalem 70 nach Christus, wenn das schon gewesen wäre oder nach 70 gewesen wäre, hätte er bestimmt eingebaut. Bestimmt also erwähnt diesen Fall Jerusalems und gesagt, das ist genau das, was der Herr Jesus gesagt hat. Der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört etc. Das muss also kurz davor gewesen sein, diese Abfassung des Buches. Das Ziel und Zweck auf Seite 5 weiter. Der Zweck und Sinn des Buches ist nachzuweisen, dass Jesus von alters her der verheißene Messias ist. Schon immer gewesen ist. Und gleich zu Beginn nennt Matthäus Jesus Christus als den Sohn Davids und auch den Sohn Abrahams, Kapitel 1, Vers 1. Also betont diese königliche Linie, die besondere Erwählung, diese besondere Offenbarung. Die Zielsetzung des Matthäus ist, eigentlich Missionsauftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und was soll man predigen? Wie Jesus nach Israel kam, wie er wirkte. Dann haben wir die Einteilung des Buches, wie das aufgebaut ist. Ein Schlüsselvers ist Königtum. Jesus ist König, ist gekommen, sein Königreich aufzubauen. Und das Schlüsselwort ist Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Und das ist die Botschaft, diese Kardinalsbotschaft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nun zur Person des Königs, Seite 7. Bei uns zur Person des Königs. Und da ist ein Schlüsselwort, ein kleines Wort manchmal. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten geweissagt hat. Also immer wieder, wir werden bei Matthäus, wenn du Matthäus nachher liest, immer wieder das eine finden. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt wurde. Also Matthäus legt großen Wert, dass das Wort Gottes sich erfüllt hat. So der Stammtafel oder Generationsliste oder Geschlechtertafel Jesu. Es ist so wichtig, dass wir das in der Bibel haben. Denn durch die Zerstörung des Tempels ist auch die Liste verloren gegangen, diese Königsliste. Der Tempel wurde zerstört. Deshalb, wenn die Juden heute auf den Messias warten, die können keinen Messias bekommen, weil keiner kommen kann. Die können sich nicht berufen auf David und Abraham. Denn diese Liste ist zerstört. Aber wir haben das in den Evangelien. Weil damals diese Schriftleute, die kannten das, die hatten das. Und die konnten also lückenlos auflisten, Generationen, wo, wann, wer gelebt hat. Und also die Überlieferung ist eigentlich durch das Evangelium. Und eigentlich könnten die Juden froh sein, dass diese Generationsliste da ist. Man kann also nachvollziehen, wie das funktioniert, bis auf Jesus. Und nachdem Jesus gekommen ist, brauchen wir das nicht mehr. Denn der Messias, der Verheißene, ist da. Der Stammbaum Jesu bei Lukas ist universalistisch, also weltweit, geht auf Adam zurück. Hier beim Matthäus geht auf David zurück. Was der Unterschied ist bei beiden Stammbäumen, da sind nur zwei Namen gleich. Also David, von David bis Josef sind zwei Namen gleich. Und dann diese Abweichungen lassen sich erklären, weil bei Salomo und Nathan, also geht halt die Linie dort weiter. Aus bestimmten Gründen, weil Salomo war nicht ganz koscher. Und deshalb hat hier Matthäus diese Linie von Nathan genommen. Denn die Fleischwerdung, er war Sohn Abrahams, Sohn Jakobs durch die Weissagung, Sohn Davids für das ewige Reich. Und dann die Könige werden aufgelistet, Sohn der Könige von Juda und erinnert, was die verschiedenen Stationen waren. Wir dürfen also jetzt nicht, denn es fehlen einige Namen, die sind ausgelassen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich wurde etwas übersprungen. Du weißt ja, wie manchmal so in der Generation ist, ich weiß nicht, ob ihr schon zu Hause mal für euch so einen Stammbaum von eurem Leben gemacht habt, oder eure Familie, also dann diese Verwandtschaft gerade links und rechts und dergleichen. Dann geht es auf Zerubabel zurück, dass er diese Königslinie in der Niedrigkeit bewies, dass er also in der Gefangenschaft, Verbannung in Babylon war und Armut und so weiter. Und als die dann zurückkommen, als Josef zurückkommt nach Nazareth, das Königtum ist total verarmt. Die haben nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu melden. Und da kommt Jesus und wertet das alles auf. Matthäus verwendet gerne die 7-Zahl, also 7 das Schema. Und auch im Geschlechtsregister immer die Zahl 7. Was ganz interessant ist, weißt du, das würde kein Reporter, kein Geschichtsschreiber machen, zumindest wenn er fromm ist, würde das nicht machen. Die Frommen versuchen immer, alles so fromm darzustellen. Und hier, Matthäus leistet sich das, dass er in dem Stammbaum Jesu 4 unzüchtige Frauen nimmt. Frauen, also die eigentlich Prostituierte, würde ich sagen, oder Huren, oder unkoschere Frauen, die gar nicht aufgelistet werden dürften. Aber er nimmt auch diese Frauen, Gott nimmt auch diese Frauen, die also nicht koscher waren, Tamar, Rahab, Ruth und Bathsheba, und die würden dazu, eigentlich sollten sie Sarah aufzählen oder Rebekka oder Rahel, aber nein, diese Frauen werden hier bewusst aufgezählt, die also dunkle Stellen in ihrem Leben hatten, denn Jesus kam, um sein Volk von ihren Sünden selig zu machen. Also die Geschichte von Tamar, Rahab und Ruth, und dann Bescheba. Auch diese Linie wird da aufgelistet. Dann kommt Kapitel auf Seite 9, Kapitel 11, 1, Vers 18 bis Kapitel 2, die Geburtsgeschichte. Dabei treten ganz besonders ein paar Dinge hervor. Wird bestätigt, Jesus ist der Messias und hat einen Anspruch auf Messias-Ruf, dass er Messias sein kann. 5 Dinge fallen mir ganz besonders hier auf bei der Geburt. Die Jungfrau ist schwanger geworden, dann die Bestürzung Josefs, das Zeugnis der Engel, dann die Übereinstimmung der Weisungen mit dem Engel und dann der Gehorsam von Josef. Also der Josef wird hier betont, nicht die Maria. Wobei Lukas Maria ein bisschen betont und hervorhebt. Matthäus hebt den Josef hervor. Die Geburt ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Und Matthäus stellt Josef ganz im Vordergrund, wie der vorsichtig ist, will der Maria keinen Schmerz zufügen, kein Herzeleid. Und dann ist er doch gehorsam, nachdem Gott ihn überzeugt hat, ist er doch gehorsam. Wir sollten auf Einzelheiten bei Josef achten, weil sonst würden wir den Josef vergessen. Aber Josef ist der rechtsmäßige Vater, also dem Namen nach, der Adoptivvater von Jesus. Also dass er im Geschlecht also Anspruch hat, er ist der Sohn Davids, der Nachkomme Davids. Josef war fromm, gottesfürchtig und von Sünden abgesondert, also er war ein sehr gerechter Mann. Maria war mit Josef verlobt und wir müssen diese Verlobung im Altertum und Antike so sehen, dass es wie verheiratet. Die waren schon einander versprochen, da gab es nichts mehr. Und dann wird die schwanger und jetzt muss Josef das akzeptieren. Jetzt ist die Frage, wie hat man das erfahren, dass Jesus nicht das Kind von Josef war, als Vater? Und wahrscheinlich hat von dieser Sache niemand Luft oder Spitz bekommen, denn wir sehen auch später in dem Evangelium, wir kennen seinen Vater, der ist Zimmermann etc., also wir kennen den Vater. Also niemand, es ging niemand was an. Wahrscheinlich hat Maria nachher erst später erzählt, wie das alles so zustande kam, dass der Heilige Geist es war. Aber am Anfang, man hat kein großes Aufheben gemacht. Aber wichtig ist für uns zu wissen, dass diese Geschichte so gelaufen ist, sodass Josef überzeugt werden musste, von Gott überzeugt musste, für Jesus, dass er Position für Jesus ergreift und dass Jesus dient. Wichtig ist auch der Engel des Herrn, das ist der Herr immer oder ein Bote oder über die Engel ein paar Geschichten. Ihr müsst ja auch hier die Bibel stellen, um wirklich den ganzen Sachverhalt zu finden. Deshalb, ich möchte nicht, dass ihr gleich in 4 Tagen alles durchgearbeitet habt. Sondern jeden Tag eine Seite und dann noch auf die Bibelstellen so nachschlagen, einfach als eure persönliche Andacht zu machen. Das ist also, was ich euch raten würde. Ich habe das auch für mich gemacht, was ich hier zusammengestellt habe. Einfach für mich meine Andacht gemacht und dann Seite für Seite, dann wird man so besser fertig und die Stellen nachschlagen. Denn letztendlich die Botschaft ist die Erklärung, was nicht erklärt wird im Text. Das wird, die Bibel beantwortet unsere Fragen selbst. Wenn du liest und dann verliebst du dich so weit in der Bibel, dass du das Vers davor und Vers danach liest und am Schluss hast du die ganze Bibel durchgelesen. Eigentlich der ganze Trick dabei ist, dass du die Bibel ganz durchliest. Aber deshalb ist, ich würde raten, liest die Stellen, vielleicht nur zuerst einmal nur die angegebenen Stellen. Aber ist es empfehlenswert, die Stelle davor und danach, dann kriegt ihr ein Bild, wie wacht das wirklich. Der Name Jesus wurde von den Engeln gegeben, das ist nicht eine Erfindung von Josef. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Die Weisen, Kapitel 2, auf Seite 10. Das waren, ja, Magier. Weißt du, Jesus folgen alle möglichen Art von Leute. Dumme und super gescheite. Einfache und ganz komplizierte Menschen. Also alle können Jesus nachfolgen und das ist großartig. Die Fischer, dann sind es die Zöllner, die Schriftgelehrten, also Leute, die also Bildung haben und Leute, die ungebildet waren, alle können Jesus folgen. Und diese Weise hier, die hatten die Hoffnung irgendwie, die waren ja gar nicht aus Israel, sondern die waren in der Fremde. Und ich trete hier den Beweis an, dass diese Leute etwas wussten über die Prophetien von Daniel und die Prophetien von den einzelnen Propheten, auch vielleicht von Biliam, der Stern aus Jakob. diese waren Sterndeuter, Kundige, Magier. Denn wir müssen damals wissen, wenn wir Astrologen sagen oder Astronomie, das waren nicht diese Astrologen, was wir heute haben, die ein Horoskop erstellen. Nein, das waren Leute, die mussten Saat und Ernte bestimmen und die Zeiten bestimmen, Kalender bestimmen. Das waren Priester, durchaus Priester. Wir wissen auch, dass Daniel sogar Boss war von den Magier, den Chaldeer. Er war der oberste Chef der Magier und Chaldeer in Babylon. Und er muss also auch Spuren hinterlassen haben. Und dann die Stadt, wo die wahrscheinlich herkamen, war Ekbatana. Wir wissen auch, der Tobias lebte dort oder hatte Kredit gegeben den Leuten in Ekbatana. Die Stadt liegt 1900 Meter hoch, ist eine Kreuzungsstadt, wo die Seidenstraße vorbeigeht, China und dann Mittelmeer. Aber ein Verkehrsknotenpunkt zwischen also China und Ägypten oder auch Rom. Dort ging so viel durch und irgendwie ist die Kunde auch dort hingekommen. Da ist einer geboren. Und dann, wo ist der neue König der Juden? Die Weisen also waren auf die Prophetie fixiert, sehr stark. Sie hatten die Prophetie, die alte Prophetie von Zarathustra oder auch von Daniel und all diese Prophetien, die existierten. Wir müssen eines sehen, wenn Gott redet überall, nicht nur bei den Juden. Als wenn der Heilige Geist wirkt, wirkt er überall. In der Zeit, wo als Jesaja lebte, da war Buddha, da waren andere noch Propheten. Sokrates lebte in dieser Zeit, was diese Epoche. Wenn der Geist Gottes wirkt, wird ausgegossen auf alles Fleisch. Und so auch hier diese Weissagung. Die Frage ist, was veranlasste die Weisen nach Juda zu gehen, Judäa zu gehen, Seite 11. Wir wissen ja um die Zeitwende 12 bis 11 vor Christus, da gab es den Halleischen Kometen, der war sichtbar. Dann im Jahre 4 bis 5 vor Christus erschien am Himmel nach chinesischen Aufzeichnung ein Nova, ein Stern, der plötzlich aufleuchtete. Im Jahr 7 vor Christus, also die Planeten spielten verrückt. Und dann, wie gesagt, im Sternbild Jungfrau, weil wir lesen, und eine Jungfrau wird schwanger werden. Natürlich, jetzt kann man sich streiten, ist es wirklich diese Maria gemeint, junges Mädchen? Man kann es als junges Mädchen übersetzen, aber Jungfrau. Aber interessanterweise ist im Sternbild Jungfrau, da gab es eine Konstellation, Jupiter und Saturn bildeten, einfach kamen zusammen und es sah aus, als wenn die Jungfrau schwanger wird. Und das ist, eine Jungfrau wird schwanger. Sogar der Kosmos spielt also bildlich zusammen. Und dann, wie gesagt, im Jahr 2 vor Christus standen die hellsten Planeten, Venus und Jupiter, auch wieder nebeneinander und bildeten einen großen Stern. Also wenn du ihn anguckst, dachtest du, das ist ein Stern. Und deshalb, da gab es Fragen und die wollten, was passiert jetzt im Kosmos? Was passiert in der Welt draußen? Weil der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Du musst denken, das spielt der Himmel verrückt. Und als er starb, spielte auch der Himmel verrückt. Sonne verdunkelte sich, Erde bebte. Die heilige Familie lebte in Bethlehem damals. Gott hat es so auch hingeführt. Gott benutzte auch die Politik. Kaiser Augustus muss ein Gesetz ausgeben, nur weil er so irgendwas dem in den Kopf steigt. Und Gott kommt zu dem Zug und zu seinem Recht. Er benutzt alles, das Universum. Die Sterndeuter bringen Gaben zu Jesus. Gott wusste, die müssen fliehen und die müssen versorgt werden. Und Josef kann nicht jetzt Häuser bauen und das Handwerk weiter dem Handwerk nachgehen. Er braucht Geld. Er braucht Geld. Und deshalb, sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Natürlich sind auch es auch ja mystisch eine Botschaft da drin, damit sie die Zeit in Ägypten überleben, damit sie was in der Tasche haben, damit es dem Sohn Gottes nicht schlecht geht in Ägypten. Und wir sehen, das Reich Gottes, der Wille Gottes erfüllt sich immer stufenweise. Nicht auf einmal. Auch das sollte auch uns zum Nachdenken bewegen. Dass die Sache Gottes geht nicht so schlaghart. Psch, jetzt bin ich ein Heiliger. Es geht Stück für Stück. Das am Beispiel auch vom Sohn Gottes hier. Und Matthäus will es einfach so zeigen. Stück für Stück. Auf das erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt und geweissagt wurde. Dann sehen wir, wie Welten hier zusammenstoßen, indem die Weisen da kommen, wie Gott durch einen Traum alles leitet, dass Träume hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Es wird aufgedeckt, der Arglist des Herodes und die fromme Einfalt der Magier, der Weisen, dass sie wirklich dumm sind, dass sie dorthin rennen und den Stern verlieren. Dann die frommen Juden, die haben die Schrift, aber die lesen nicht die Bibel, so wie viele Christen heutzutage. Die haben zig Bibeln zu Hause, aber das verstaubt alles. Die Magier hatten die Offenbarung, hatten einen Stern gesehen, aber sie hatten die Schrift nicht. Man braucht Ergänzung, um Gott herauszufinden, zu entdecken. Du brauchst Ergänzung. Du brauchst die Offenbarung, den Stern. Aber was nützt dir der Stern? Du kannst auf falsche Fährte geleitet werden. Du brauchst auch die Schrift. Wir brauchen also die Offenbarung und auch die Schrift. Ich versuche es immer wieder auch so praktische Beispiele zu bringen, also, dass wir für unseren Glauben was verwenden können. Deshalb auch hier diese Geschichte. Ägypten, das war für Josef damals der einzige Zufluchtsort. Dort konnte der Herodes nicht hinreichen oder hinlangen. Das war nicht mehr sein Gebiet. Das war sogar verfeindet. Also Herodes und das Gebiet Ägypten, das waren Widersacher, mochten sich einander nicht. Also es war praktisch, Gott führt seinen Sohn ins Feindesland, damit er bewahrt wird. Manchmal überlässt Gott seine Kinder dem Feind, damit die bewahrt werden. Also das ist auch so, die Art und Weise Gottes. Dann haben wir den Kapitel 3, Seite 13, Johannes den Täufer. Es ist interessant, was Johannes sich alles leistet. Er nennt diese frommen Pharisäer, diese Abgesonderten, das Schlangenblut und Otterngezücht. Stell dir mal vor, also die denken, sie sind korrekt, die sind perfekt und dann nennt es Schlangenblut. Die Taufe des Johannes, ja eigentlich war etwas Besonderes. Normalerweise der Jude tauft sich selber. Und das jedes Mal, wenn es um Gottesdienst geht. Aber hier war ein Täufer dabei, der jemand tauft. Johannes tauft und Jesus lässt sich auch taufen. Wir haben ja beim Lukas gehabt. Also Johannes war der Einzige, der Jesus zur Sünde machen konnte. Er war der Sohn eines Priesters, Hohenpriesters. Und der Hohenpriester legt die Hände auf das Opfertier und macht das Opfertier zum Sünder, dass es nachher zur Schlachtung geführt werden kann. Siehe, das Lamm Gottes kommt, sagt er. Und macht Jesus also zum Sünder und dass der Welt Sünde trägt. Matthäus hat die Zahl 40, Kapitel 4, die Versuchung Jesu 40 Tage. 40 steht in der Bibel für Prüfungszeit, für Bewährungszeit und so weiter. Auch der Sohn Gottes muss sich der Prüfung unterziehen. Ist er wirklich würdig? So wie wir alle. Der Versucher, so heißt der Teufel in der Bibel, ist der Versucher, der uns immer wieder versucht. Jesus musste sich führen lassen. Interessant ist, dass er zu den wilden Tieren hingeführt wurde und bei den wilden Tieren dort den Anfang nahm, der Versuchung. Dann seine Tätigkeit, die Tätigkeit des Königs in Galiläa. Dort begann er seine Mission und dort hört auch seine Mission auf. Denn es heißt, nach der Auferstehung schickt er sie und geht nach Galiläa, wie er euch gesagt hat, er will euch vorausgehen. In Galiläa begann das alles und in Galiläa hört auf. Weil, wenn du die biblische Prophetie liest, das Typische an der biblischen Prophetie ist, das Ende kommt zum Anfang wieder zurück. Also wenn du Prophetie liest und denkst, das dürfte göttliche Prophetie sein, das Ende kommt zum Anfang wieder zurück, so als Faustregel. Jesus kommt zurück nach Galiläa. Dann das Gesetz, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist nicht für Ungläubige. Das gilt für sie nicht. Deshalb, Karl Marx hat seine Doktorarbeit gemacht über die Bergpredigt und ist gescheitert und ist Kommunismus entstanden. Du kannst die Bergpredigt nicht als Nichtchrist umsetzen. Du musst den Glauben haben, die Beziehung zu Gott, Gottes Hilfe, dann kannst du die Bergpredigt ausnehmen. Du kannst nicht vergeben, zum Beispiel, wenn dir nicht von Gott zuerst vergeben worden ist. Erst wenn Gott dir vergeben hat, dann kannst du erst weiter vergeben. Vorher nicht. Das ist alles dann Selbstvergewaltigung. Jesus kam, Seite 15, Jesus kam, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Immer wieder dieser Spruch. Die Seligpreisungen beziehen sich ausschließlich auf das Alte Testament. Matthäus knüpft das Alte Testament an das Neue. Und deshalb steht er gleich als nächstes, könnte auch Lukas stehen sonst, aber nein, der Übergang ist so nahtlos. Deshalb die Seligpreisungen werden da aus dem Alten Testament genommen. Das Reich Gottes ist das Reich der Seligkeit. Die ersten vier Seligpreisungen richten sich noch an den Suchenden und an die Nächsten, an die, die Jesus kennen, Jesus erlebt haben. Jesus warnt in der Bergpredigt die Leute vor Überheblichkeit, also Stolz auf Deutsch gesagt, das ist die Ursünde gewesen. Und sagt, lasst euch nicht täuschen, nämlich das ist die große Gefahr, was die Pharisäer hatten. Sie haben sich immer etwas vorgemacht, wir. Und dann deshalb diese, auch die ganzen Reden. Dann Seite 16, das Vaterunser. Die Bitten sind wieder sieben Bitten. Die sieben Bitten. Matthäus also hat eine Vorliebe für sieben. Zweimal sieben Geschlechter im Stammbaum Jesu, sieben Seligpreisungen, sieben Gleichnisse, Vergebung, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal sieben, 77 Mal. Sieben Wehrufe. Sein Evangelium enthält sieben Hauptteile, wenn du unterteilst nachher, wenn du siehst bei der Einteilung sieben Hauptteile. Interessant ist, dass Jesus hier zu Gott mein Vater sagt. Dann von zwei Wegen spricht er, von falschen Propheten. Und dann auf Seite 17 die Wunder Jesu. Durch seine Wunder offenbart Jesus seine Macht über die Natur, besonders über die Krankheiten, über Tod und über Dämonen, also das die unsichtbare Welt. Die Wunder Jesu sind Zeichen, also seiner Herrschaft, das jetzt angebrochen ist. Also er regiert durch Wunder. Auch heute für uns, Jesus regiert durch Wunder. Also wenn die Herrschaft Jesu in deinem Leben angebrochen und ist, dann sollten, dürften Wunder passieren, indem er dich berührt und dich aufrichtet. Für die Aussätzigen war die Berührung sowieso ganz wichtig, weil die waren ja ausgestoßen. Niemand darf sie anrühren. Unrein, unrein, unrein. Aber Jesus berührt, er geniert sich nicht, der Aussätzige zu berühren und ständig auch daher später die Handauflegung oder dass er Finger auf die Zunge legt einem oder was auch immer ist. Also Berührung ist ein ganz wichtiger Akt in der Bibel, um Menschen zu dienen. Oder die eine Frau, die berührt Jesu Kleid, auch da passiert das Wunder durch Berührung. Was Jesus sucht, Kapitel 8 weiter, er sucht Glauben. Und er ist immer wieder bewegt, wenn er so sieht, wie sogar Heiden solchen Glauben haben. Was, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, sagte dann und so weiter. Er sucht Glauben. Wenn der Glaube stark ist, wirkt Jesus immer Wunder. Und der Glaubende erhält alles, was er braucht, insbesondere Vergebung der Sünden oder das ewige Leben. Der Glaubende. Und dann versucht er zu erklären, was der Glaube ist. Was wichtig ist, was bei Matthäus sehr deutlich auffällt, Kapitel 8. In der Nachfolge Jesu sind mehrere verschiedene Arten von Jünger. Also nicht nur die 12 Apostel. Viele folgten ihm nach. Wir haben beim Lukas gesehen, viele Frauen folgten ihm nach. Und dann heißt es hier, er erwählte ausdrücklich Petrus und Johannes und Jakobus. Dann hat er 70 Jünger noch gehabt. Und wir sehen auch diese 5000, die Jesu Brot aßen, die waren auch seine Jünger, die nur so ab und zu mal Jesus nachfolgten, am Sonntag oder zu Weihnachten oder Ostern oder wenn Billy da ist, zu besonderen Anlässen oder wenn eine besondere Bibelwoche oder Heilungstage angekündigt sind, da kommen dann Tausende. Und wir haben einige heimliche Nachfolger Jesus, Josef von Arimathäa oder Nikodemus, die gar nicht dabei sind, aber mit ihrem Herzen, oder der eine kommt sogar bei Nacht zu Jesus. Aber diese sind auch wichtig, denn wenn Josef von Arimathäa und Nikodemus nicht da gewesen wäre, würde Jesus heute noch am Kreuz hängen. Sie haben Jesus vom Kreuz abgenommen, eine anständige Beerdigung ihm gegeben. Jesus wird in Matthäus Kapitel 8 Menschensohn bezeichnet, ganz besonders. Da wird auch bewiesen seine Auferstehung, seine Wiederkunft und das kommende Gericht. Der Menschensohn kommt, um zu richten, die Lebendigen und die Toten. Auf Seite 19. Ich greife nur ein paar Sachen raus, das andere müsst ihr selber durcharbeiten. Sündenvergebung setzt voraus, also ist die Voraussetzung zur Heilung. Ohne Sündenvergebung gibt es keine Heilung. Also ein ganz wichtiger Fakt, was Jesus besonders betont. Und warum? Weil in der antiken Welt, nicht nur in der antiken Welt, sondern auch bis heute, die nehmen an, dass Sünde, dass Krankheit als Folge der Sünde ist. Irgendwas ist schiefgelaufen, die Leute haben nicht aufgepasst oder Dämonen wirken ein. Also die Sünden der Seele müssen zuerst mal vergeben werden. Und das ist schwerer, als die Krankheit zu heilen. Das kommt auch bei Matthäus sehr stark raus. Und deshalb Vergebung ist so wichtig. Auch Jakobus greift das auf. Und zuerst müssen wir die Sünden bekennen und dann erst für Kranke beten. Also Sünden bekennen und dann die Heilung und Sündenvergebung. Krankheiten waren immer als Folge damals gesehen für Sünde. Gewiss, manche Leute, manche Psychologen wollen das heute gar nicht wahrhaben, aber das ist so. Wenn man genau nachgibt, entweder deine Sünde, die Sünde deiner Vorfahren, die Sünde der Gesellschaft, von irgendjemand ist schuldig geworden. Und deshalb, entweder müssen wir Vergebung zusprechen oder es muss uns vergeben werden. Dass jemand uns anklagt, verdammt, verurteilt, verflucht, verwünscht. So, Seite 20, es geht vorwärts. Heilung verschiedener Leute, Auferweckung einer Tochter, Totenauferstehung. Wir sind vielleicht ein bisschen schockiert. Da gibt es so wenig, weißt du, immer Einzelne werden erzählt, wo sie Heilung erleben. Und nur ein Wunder. Warum? Wo sind die anderen Wunder? Die Wunder, die Jesus tat, sind Zeichen. Zeichen, damit der Glaube wächst. Und wenn Gott ein Wunder tun konnte, oder die eine Art von Wunder tun konnte, kann er auch andere Wunder tun. Wir wissen ja auch bei der Kreuzigung, Geiselung, er hat 39 Striemen bekommen. Eigentlich ein Bild, es gibt 39 Wurzeln für Krankheit. Hauptwurzeln. Und Jesus wurde geschlagen, für wahre Namen die Krankheit, lud auf sich unser Schmerz, in seinen Wunden sind wir geheilt. Also um unsere Heilung, deine Heilung ist einer dieser 39 Wunden drin enthalten. Also irgendwo durch eine Verletzung. Und Krankheit kommt durch Verletzung, Sünde. Welche Sünde auch immer, von wem auch immer. Und deshalb auch durch die Vergebung. Und wir bekommen die Vergebung von Gott. Und dann können wir auch anderen vergeben. Das ist ganz wichtig. Ich kann anderen nicht vergeben, solange Gott mir meine Schuld nicht vergeben hat. Vergib unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigen vergeben. Das ist natürlich diese umgekehrte Bitte. Kapitel 10, die Aussendung der 12. Diese waren ausschließlich zum Volk Israel gesandt, denn das Heil ist noch nicht zustande gekommen. Erst nachdem das Heil zustande gebracht worden ist, dann hat er gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Eigentlich, wenn du Matthäus hier liest, du hast einen Widerspruch. Also wenn ich kritisch lese, ich lese manchmal auch kritisch die Bibel, dann sage ich, stimmt was nicht. Zuerst sagt er, geht nicht auf der Heidenstraße, ist halt nur zu Haus Israel gesandt. Und dann am Schluss seines Evangeliums sagt Matthäus, also in einem Buch, du findest einen Widerspruch. Zuerst geht nicht hin und dann geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Warum? Weil zuerst muss die Erlösung vollbracht werden. Am Anfang war auch immer alles verheimlicht. Johannes zum Beispiel, er spricht ganz offen, Jesus ist der Messias. Aber hier, die Juden haben es nicht geglaubt. Deshalb geschah alles, sagt bitte niemand, bis der Sohn Gottes nicht verklärt ist, bis er nicht verherrlicht ist, bis er nicht auferstanden ist und so weiter. Also immer verhüllt und verdeckt. Die Wunderwirkung Jesu, die geschah nicht nur durch die 12 Apostel, sondern auch durch die 70, die er aussandte. Und es ist so wichtig, wie dient man im Namen Gottes? Jesus sagt, nehmt keine Belohnung, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Dient uneigennützig, also ob ihr was kriegt dafür oder nicht bekommt, nimmt nichts mit. Also das sind die Kennzeichen eines echten, wahren Dieners Gottes. Der tut es, egal was dabei rauskommt, auch wenn es nichts rauskommt. Das sind also die Kennzeichen eines wahren Dieners. Also er macht nichts fürs Geld. Gewiss, er muss Geld haben, er muss ja hinkommen, braucht ein paar Schuhe. Aber er sagt, bitte nehmt nicht mit, es wird euch gegeben. Wenn Menschen Gott dienen, wird ihnen auch gedient. Wird auch gedient. Wenn Menschen Gott nicht dienen, wird ihnen auch nicht gedient. Da wird ihnen auch das genommen, was sie haben. Also das ist so, was Jesus seine Jünger lehrte, wie man dient, wie man arbeitet. Und die sollen nicht länger sich an einem Ort aufhalten. Weißt du, als Gast 3 Tage, das ist okay, aber zu viel ist nachher, du gehst den Leuten auf die Nerven, bist Belastung. Und das sagt er ganz bewusst, also bitte nützt deine Gastgeber nicht aus. Auch das gehört dazu zum christlichen Leben, dass wir Leute nicht ausnützen. Viele Christen sind Schmarotzer und nützen einen aus. Deshalb nützt die Leute nicht aus. Wenn Gott Gnade schenkt, bleib 3 Tage und dann geh. Geh zum Nächsten. Aber eigentlich nicht zum Nächsten. Wir sollen nach der Bibel nicht von Haus zu Haus gehen. Wenn ihr in ein Haus kommt und sieht, das Haus ist würdig, bleibt da. Wer nicht, schüttelt Staub ab und geht in die nächste Stadt. So, das ist dieses verhüllte Evangelium. Die Zeit war noch nicht reif. Und erst wenn die Zeit reif geworden ist, dann kann man ganz frei reden. Ist auch wichtig, wir müssen auf die Zeit aufpassen. Weißt du, eigentlich sollte man von Jesus sprechen an jeder Straßenkreuzung. Aber die Zeit muss reif werden, dass wir über Jesus sprechen. Der Lehrer kommt erst, wenn der Schüler reif ist. Wenn der Schüler aufnahmefähig ist. Verstehst? In der Schule testet man, ist man schulreif, man muss von Arm rüber über den Kopf, ob man das Ohr erreicht. Also ist man schulreif. Man muss mündig sein oder aufnahmefähig sein für die Lehre. Und die Juden waren damals nicht. Die Zeit waren, also das Volk, die wollten Heilung sehen oder Befreiung erleben, aber die wollten von Jesus nichts wissen. Wir wollen also die Segnungen Jesu, aber nicht Jesus. Und deshalb, Jesus sagt, lass es. Dann der Kampf, Kapitel 12, Seite 22, der Kampf mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wer die Schriftgelehrten und wer die Pharisäer sind, das sind also Leute, die auf den Buchstaben versessen sind, so steht es geschrieben. Und dann sagt Jesus, ich bin größer als der Sabbat, größer als der Tempel. Und mit Jesus hört das Gesetz auf. Das Gesetz war nur Schattenbild, ein Hinweis auf Jesus. Und wenn jetzt wir Kinder Gottes werden, wir müssen Sabbat nicht mehr halten, weil wir sind in die Ruhe Gottes eingegangen. Wir haben nicht mehr den Stress, müssen nicht mehr etwas leisten, etwas beweisen irgendjemand. Also gerade Sabbat, wo Jesus die Ehren ausreißt am Sabbat, war Handarbeit natürlich, war verboten dem Volk, aber Priester durften das. So Jesus sagt jetzt, der König ist da, ihr seid ja Königskinder. Dann wer die wahren Verwandten Jesu sind. Matthäus 13, die sieben Gleichnisse. Da findet ein Wendepunkt im Lehramt Jesu. Jetzt wendet sich Jesus vom jüdischen Volk ab und jetzt wendet er sich den Gläubigen zu, seinen Jüngern ganz besonders und beginnt ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. Was ist das Reich Gottes? Ein Senfkorn, ganz klein, ganz tief unten, ganz demütig. Dann das Gleichnis von Schatz und der Perle, wie das Himmelreich funktioniert. Etliches fällt da, etliches fällt dort. Also das Reich Gottes kommt nicht mit Glanz und Gloria, sondern in kleinen Schritten. Das versucht Matthäus wie ein roter Faden zu beschreiben. Das Reich Gottes ist Kampf, muss sich durchsetzen, muss verinnerlicht werden durch das Gesetz, die Bergpredigt, durch die Botschaft dort. Es muss angewandt werden, ausgelebt werden. Eigentlich muss das Christentum ausgelebt werden. Es muss nicht nur Kopfglaube sein, sondern Herzenssache. Matthäus 14 bis Kapitel 20, der Dienst des Königs, auf seiner Wanderung unterwegs, der König dient und wird natürlich auch verfolgt. Spitzel sind überall da, Spione, ob er das alles auch richtig macht. Und er lässt die Leute machen. Wir müssen auch lernen, und das lernen wir bei Matthäus, lass die Leute machen. Die werden schon drauf kommen. Es wird kein anderes Zeichen dem Volk gegeben als das Zeichen des Jona, also durch Sterben und so weiter. Und dann Kapitel 16, die Zahl 16 ist immer Kampf. Also auf Seite 24. 16 ist immer Kampf. Und dann Petrus, dein Bekenntnis, dein Auftrag ist, die Gemeinde zu gründen. Nicht nur Papst zu werden, sondern die Gemeinde zu gründen. Und wir lesen dann, wir haben in der Apostelgeschichte schon gelesen oder durchgenommen, und plötzlich erhob sich Petrus, Apostelgeschichte 15, Vers 7, und als er geredet hatte, schwiegen sie alle. Ihr Maul war gestopft, von den Gesetzlichen ganz besonders. Weißt du, soll man sich beschneiden lassen, soll man sich nicht beschneiden lassen? Petrus hat den Juden das Evangelium geöffnet, also in Jerusalem, als er sprach am Pfingsttag. Er hat den Samariter das Evangelium eröffnet oder aufgeschlossen. Er hat die Schlüssel des Himmelreichs bekommen, das Himmelreich aufschließen. Und dann hat er den Heiden im Haus des Cornelius das Himmelreich aufgeschlossen. Also, und dann war sein Dienst beendet. Wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben, dann ist unser Dienst auch beendet, dann macht der Herr die Sache weiter. Eine ganz wichtige Sache ist das Lösen und Binden. Wir haben den Auftrag zu lösen und zu binden. Und die meisten Leute wissen nicht, was lösen und binden ist. Das ist ein rabbinischer Auftrag. Also man löst oder bindet. Das heißt also Disziplinarverfahren, dass man sagt, also horch, Schluss, bis hierher und nicht weiter. Das ist Binden, dass man sagt, also da mache ich nicht mehr mit. Es ist also praktisch Verbote auszusprechen und es ist also ein Dienst, ja, die Ehe aufzulösen zum Beispiel oder die Ehe zu schließen, dass wir binden und lösen, um praktisch zu sehen und zu erfahren. Oder dann auch diese brüderliche Zurechtweisung, wenn gegen dich jemand sündigt. Wie löst man die Probleme? Zuerst mal unter vier Augen. Dann nimm doch einen Zeugen dazu. Und dann, wenn ihr nichts hört, dann, die Bibel hat einen ganz klaren Weg, wie man ein Problem löst. Und dann gibt es immer noch das Liebesgebot. Und die Liebe ist das Größte unter allen Geboten. Oder dass man gehen lässt, die Liebe lässt auch gehen. Die Liebe versucht nicht krampfhaft festzuhalten. Denk nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Junge wollte gehen, dann bitte. Ich gebe sogar noch das Fahrgeld dir. Und das ist also Liebe. Liebe versucht nicht krampfhaft was festzuhalten. Du musst unbedingt hier bei uns bleiben oder was weiß ich. Nein, Liebe lässt auch gehen. Und wenn Liebe da ist, kann vergeben, kann ziehen lassen, kann, wenn er auch wieder zurückkommt, dann kann man auch wieder aufnehmen. Also auch Wiedergutmachung ist da gehört dazu. Matthäus 16 auf Seite 25 von den Pforten der Hölle, ist meint das Totenreich, die Hölle, kann die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Dazu gehört auch dieses Bild von Schließen und Aufschließen, Vergeben. Die große Frage ist, was ist mit Judas Ischariot passiert? Natürlich, der hat sich erhängt. Das glauben wir und das nehmen wir auch an. Aber was ist mit ihm passiert? Ist er im Himmel oder in der Hölle? Wo ist er jetzt wohl? Vielleicht macht ihr es als Aufgabe und versucht nachzudenken und festzustellen, wo ist Judas Ischariot heute? Es ist interessant. Jesus hat den Petrus angenommen und ihm vergeben und aufgearbeitet. Aber Judas Ischariot hat den gleichen Blödsinn gemacht wie Petrus. Und der eine ist angenommen worden und wo ist Judas Ischariot? Vielleicht guckst du diese Bibelstellen nach und versuchst rauszufinden, wo ist Judas Ischariot heute, im Himmel oder in der Hölle? Natürlich kannst du sagen, im Himmel, kannst du auch natürlich sagen, in der Hölle. Wo ist er jetzt wirklich? Es ist interessant und auffällig, dass keiner der Apostel irgendein Urteil über Judas Ischariot fällt. Wir haben Predigten, alle möglichen Predigten, auch von Petrus. Und er sagt, denkt an unseren Bruder Judas, was der gemacht hat und so weiter. Jesus sagt sogar, es müssen Ärgernisse kommen. Und wir durch den Menschen, durch den Ärgernisse kommen. Denn wäre besser, dass man einen Mühlstein um den Hals hängt und ins Meer versenkt. Also das ist auf der einen Seite sehr schrecklich. Judas ist eigentlich für diese Aufgabe auserwählt gewesen, Jesus zu verraten und zu verkaufen und er wollte was auslösen, er wollte eigentlich dem Heiland helfen im gewissen Sinne, dass der Herr sich selbst verteidigt. Und was ist dabei rausgekommen? Nix. Und der will sich entschuldigen. Petrus wollte sich nicht entschuldigen und irgendwo liest du irgendwo, wo Petrus sich entschuldigt hat? Herr, es tut mir so leid, dass ich dich verleugnet habe und mich selbst verflucht habe. Judas gibt das Geld zurück, will damit und sagt, ich habe unschuldig Blut vergossen, bekennt sogar seine Sünde, ich habe unschuldig Blut vergossen. Und dann geht er und erhängt sich. Schon ein ganz schwieriges Thema. Natürlich, wenn du einseitig liest, wirst du Probleme kriegen und wirst sagen, der ist in der Hölle. Aber Jesus sagt, reinigt die Aussätzigen gleich. Nämlich ist es interessant, weißt du, wie wir im Zusammenhang lesen, was die Evangelisten schreiben. Im nächsten Abschnitt schreibt er da, reinigt die Aussätzigen. Judas wäre so ein Aussätziger jetzt. Weg, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Du bist ein Verräter. Weiter ein Bild über Judas. Judas ist so ein Bild, vielleicht so, ja, denen geben Juden. Verstehst du, auf die Juden. Ein typischer Jude ist Judas Ischariot. Verräter. Und vielleicht ist hier etwas Antisemitismus auch drin, dass man Judas sich erhängen lässt und am Baum hängen lässt und nicht runterholt. Jesus hat mal runtergeholt, aber Judas holt man nicht runter. Den zwei Leuten, die am Kreuz hingen, hat man die Knochen gebrochen. Jesus hat man nicht die Knochen gebrochen. Okay, das nur so nebenbei. Auf Seite 26 ist die Rede vom Kreuz. Jesus spricht vom Kreuz. Und die Jünger sagen, nein, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt Jesus, hier sind einige da, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, wie ich im Reich Gottes komme oder das Reich Gottes anbricht. Und das sind drei Leute, besonders Petrus, Jakobus und Johannes. Petrus war einer der Säulen, oder die Apostel waren eines der Säulen, Petrus insbesondere. Und er täuschte sich. Herr, hier ist gut sein, der Berg der Verklärung, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und diese drei, diese haben miterlebt, wie Jesus gekreuzigt wurde, Jesus auferstand und wie Jesus gen Himmel fuhr. Und das ist Eintreten in das Reich Gottes. Also hier stehen einige, die werden den Tod nicht sehen, bis dass sie sehen, wie ich auffahre zu meinem Vater und sich zur Rechten setze. Verschiedene Lehren in Matthäus Kapitel 17, 14, 20 bis 21, und bis 21 eigentlich, als sie runterkommen. Weißt du, ist auch typisch. Typisch Evangelium. Bist gesegnet, Herr, hier ist gut sein. Oh, Halleluja. Und bis unten, und da unten steht schon ein Mondsüchtiger und tobt und schreit, ein Mondsüchtiger. Kaum runtergekommen, dann die Ernüchterung, dann tobt er und der Mondsüchtige benimmt sich unmöglich und dann die Ohnmachtlosigkeit der Jünger. Warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Du siehst, sie sehen die Herrlichkeit Gottes, haben herrliche Verheißungen, herrliche Zusagen, hören Moses und Elia und Jesus und dann kommen sie runter und können den Teufel nicht austreiben. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus warnt seine Jünger vor Verführung. Dann eine ganz große Botschaft, die er durch diese Erfahrungen lehrt. Learning by doing, indem man was tut, lernt er und zeigt, das ist so. Deshalb, die Evangelisten sind sehr praktisch hier. Er betont ganz besonders, man soll sich als Kind Gottes, als Christ, sich um die Kleinen kümmern, um die Geringen kümmern, um die, die nicht sind. Auch in diesem Zusammenhang, Matthäus 18, dann weiter. Es gibt vier große Hüter oder Aufpasser der Geringen und Kleinen. Zuerst einmal die Engel, dann die Knechte Gottes, die Hirten und zuletzt der Vater selbst im Himmel. Die Hüter der Kleinen. Engel sind immer in der Gegenwart Gottes und immer wo Menschen sind, die Gott lieben und Gott fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Also, interessant, der Matthäus verwendet sehr viel Engel. Also sein Evangelium ist von Engel durchdrungen. Überall treten immer wieder Engel oder beziehungsweise die Botschaft von Engeln. Und die schauen die Kinder, die Kleinen, die Unmündigen schauen immer das Angesicht ihres Vaters. Also es sind nicht sterbliche Menschen. Manchmal sagt man Engel, das können die Pastoren sein oder Hirten der Gemeinde oder Leiter. Nein, das können keine Menschen. Menschen schauen nicht das Angesicht des Vaters immer und immer da. Wieder Vergebung, denn die Liebe. Der liebe größte Tat ist die Vergebung. Was nützt es, ein ganzer Reden, wenn wir nicht vergeben? Dann in Kapitel 19 auf Seite 27. Das Himmelreich ist wirklich nahe. Jesus lehrt Einmütigkeit und Einheit, betet für die Einheit. Natürlich, wir haben das besser ausgelegt, das Gebet über die Einheit oder für die Einheit, Johannes Kapitel 17. Aber hier auch, er betet für die Einheit, Kapitel 19. Dritt, wer in das Reich Gottes hineinkommen möchte, muss die Einheit streben, zur Einheit sich entwickeln, eins sein mit Christus. Und dann greift Jesus hier die Ehe als Illustration. Und da kommen Leute und fragen ihn, wessen Frau wird das sein? Oder wird sie sein? Die war siebenmal verheiratet und immer wieder kinderlos gewesen. Wem wird sie gehören? Und dass die Ehe eine irdische Institution ist, es ist keine himmlische Institution. Die Ehen werden auf der Erde geschlossen, für die Erde, zur Vermehrung. Der einzige Zweck der Ehe ist Vermehrung. Und damit die Schöpfung Gottes weitergeht, damit die Menschen nicht aussterben, bis Jesus wiederkommt. Und dann über die Ehe. Warum die Ehescheidung hier? Wegen des Herzens Härtigkeit. Das ist also der einzige Grund für Ehescheidung. Wenn die neue Welt geschaffen wird, da gibt es weder Mann noch Frau. Und wir werden so sein wie die Engel, sagt die Bibel. Also, und die Engel heiraten nicht. Die Engel vermehren sich, können sich auch nicht mehr vermehren, brauchen es auch nicht mehr. Dann kommt die Geschichte vom reichen Jüngling, Kapitel 8, Seite 28. Der reiche Jüngling, wir haben ja bei Markus gehabt, war wahrscheinlich Johannes Markus. Verkaufe alles, aber er war noch nicht so weit. Das ist auch immer vielfach, wir sollten das tun, wir wissen das, was wir tun sollten, aber wir tun es nicht, weil wir noch nicht so weit sind. Und wir tun es nachher mit Herzen oder von Herzen, wenn wir so weit gekommen sind. Wenn die Zeit reif ist, wenn Gott es braucht, dann wird es getan. Also der reiche Jüngling ging traurig davon, hat es nicht erfüllt, aber dann später Johannes Markus, in seinem Haus war die Versammlung. Das Abendmahl wurde dort gehalten, der Heilige Geist wurde dort ausgegossen. Dort trafen sich die Kinder Gottes, die Jünger Jesus ständig zusammen. Das war das Gemeindezentrum. Aber in dem Augenblick jetzt, als er zu Jesus kam, war er noch nicht so weit. Er war noch nicht reif dazu. Aber dann irgendwo ist er reif geworden. Er sah die Notwendigkeit. Das muss ich tun. Ich muss mein Haus der Gemeinde Jesu vermachen. Willst du vollkommen sein? Auch ein ganz wichtiges Thema. In Matthäus, wir dürfen jetzt nicht denken, also Jesus möchte nur das Geld der Leute haben oder gibt es den Armen, dass wir die Armen bereichern. Nein, wichtig ist, dass hier willst du vollkommen sein. Das Reich Gottes ist im Himmel. Und wir müssen zuerst mal uns vom Besitz lösen. Also ein Christ muss sich vielleicht dreimal, viermal bekehren oder von vier Sachen sich bekehren. Er muss sich zuerst mal von seinen Sünden bekehren, dann muss er sich von seinen Götzen bekehren. Und viele müssen sich von ihrem Besitz bekehren, sich lösen und so weiter. Andere müssen sich also oft vom Schnattergeist reden, sich bekehren und so weiter. Die reden zu viel und so weiter. Die neue Schöpfung, das muss auswirken, sich auf allen Ebenen. Und dass wir nicht mehr an dieser Welt hängen. Das will eigentlich hier verkaufen, dann bist du vollkommen. Dann, sonst wären alle Armen vollkommen. Nein, das ist eine innere Sache. Nur, wenn du an Gott gebunden bist, löst du dich hier von dem Besitz dieser Welt. Du sagst, was soll's mir? Bringt mir nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Dann das Gleichnis vom Weinberg. Wir kommen sehr gut durch. Vom Weinberg. Man arbeitet, da kommen Leute zu verschiedenen Zeiten in die Arbeit, wenn wir weiterlesen. Und der eine kriegt so viel und dann ärgert sich der andere, dass der andere auch nur so viel kriegt. Es ist also sozial ungerecht, denken wir. Und da würde vielleicht die Gewerkschaft auf die Palme gehen. Und jeder kriegt einen Denar, auch der um 11 Uhr gekommen ist. Und ein Denar, das ist viel Geld gewesen. Das war damals so wie heute Dollar als Leitwährung. Ich habe aufgeschrieben, was man für das Geld kaufen konnte, was es so kostete und was man verdiente. Das Salböl, das die Maria damals verwendete, war 300 Denare wert, steht in der Bibel. Also sie ist also 300 Tage Arbeit als Tagelöhnerin, wenn sie gearbeitet hatte. Wenn wir daran denken, ein Soldat verdient im Jahr 180 Denare und was die Maria mit ihrem Salböl dort geopfert hat. Dann immer noch ein Satz, was typisch ist, auch für das Reich Gottes und für Matthäus. Der Herr bedarf es. Der Herr bedarf es. Der Herr braucht es. Also, du machst nicht etwas, weil du denkst, dass es gut ist und richtig ist. Der Herr braucht es. Und wir sollten nur das tun, was der Herr braucht. Und dem Herrn dienen, das Reich Gottes fördern. Der Herr bedarf es. Den Esel, das schön gepolsterte Haus. Vielleicht noch eine kleine Sache. Das Haus war also sehr weltlich. Das Haus war mit Polster ausgerüstet, wo das Abendmahl stattfand. Sie haben alle im Liegen gesessen. Also gelegen. Sie haben nur gesessen. Die lagen also auf dem Boden und aßen auf dem Boden, also auf römischer Art, nicht auf jüdischer Art. Normalerweise sitzt man auf einem Stuhl und einem Hocker oder einer Hockerstellung, aber die lagen am Boden. Einen Sessel und aßen auf römische Art. Du siehst also, da war schon irgendwo Vorarbeit, auch für Markus, Johannes Markus. Das war das Luxushaus. Es war gepolstert alles. Also ein sehr angenehmes Haus. Und jetzt geht's weiter. Seite 30, die Verwerfung. Jesu durch Israel und die Verwerfung des Judentums. Und die Verwerfung Israels, euer Haus wird wüst gelassen werden. Die Juden haben alles unternommen, um ein Haus sich zu bauen, aber sie wohnten bis heute noch nirgendwo. Sie haben das Christentum, die christliche Gemeinde war ein Werk ausschließlich jüdischer Menschen. und sie wurden verdrängt aus der Kirche. Dann kam Renaissance, dann kam Kommunismus. Kommunismus auch ein Werk des Judentums, Karl Marx und Trotzki etc. Und wurde auch aus dem Kommunismus verdrängt. Sie haben immer wieder versucht, ihr Haus zu bauen. Ihr Haus wird leer bleiben, wird unbewohnt bleiben, weil es Jesus gesagt hat, durch die Verfluchung des Feigenbaums, das wird festgelegt, also es wird nie mehr Frucht an dir gefunden werden. Noch ganz kurz vielleicht zum Feigenbaum. Der Baum, an dem die Menschen gesündigt haben, von dem sie gegessen haben, muss ein Feigenbaum gewesen sein. Woher weiß ich das? Wenn ich die Bibel aufmerksam lese, die Menschen machen sich aus Feigenblätter eine Schürze und deckten ihre Blöße zu. Also die müssen, also der Feigenbaum war im Garten Eden bereits. Und die Menschen müssen also von der Feige gegessen haben. Nur nebenbei, es war nicht Apfel und nicht Banane und noch irgendeine andere Frucht, es war Feige. Und dann ist das Bild auf Israel, Feigenbaum. Und die Frucht des gelobten Landes, was brachten sie, was gehörte dazu, neben den Weintrauben, sie brachten riesige Feigen aus dem gelobten Land. Also das ist hier nur nebenbei. Und Jesus verflucht diesen Feigenbaum und sagt, auch in dir soll hinfort keine Frucht mehr gesehen werden. Und dieser Feigenbaum verdorrte bis auf die Wurzeln, Seite 32. Dann die Zukunftsreden Jesu, Kapitel 24 und 25 auf Seite 33. Die Himmelreichsgleichnisse. Jesus wird abgelehnt, und weil Jesus abgelehnt wird, wird auch das Volk Israel abgelehnt von Gott. So du mir, so ich dir. Aber er sagt, lasst beides wachsen, bis zum Schluss die schlechten Fische und die guten Fische, Unkraut und Weizen, also die Ungläubigen und die Gläubigen, lasst sie zusammen wachsen. Also wir sollten nicht gleich konsequent sein. Also wir brauchen eine reine Gemeinde. Diese reine Gemeinde gibt es erst im Himmel und nicht in Deutschland und nicht in Berlin, schon gar nicht. Die reine Gemeinde gibt es also erst im Himmel. Und wenn du denkst, du gehörst zu der reinen Gemeinde oder wir bauen die reine Gemeinde, da gibt es nur noch Pharisäer. Aber die reine Gemeinde, die kann es nicht geben, weil jeder Mensch ist menschlich und Irren ist menschlich. Wir sind aus Fleisch und Blut und so weiter. Deshalb sagt Jesus hier, wenn wir die Gleichnisse lesen, in diesem Gleichnis reden, lasst beides wachsen. Die Fische, in einem Netz gehen die guten Fische und die großen Fische. Und wer sortiert die letztendlich? Die Engel. Die Engel sortieren wieder Weizen und Unkraut, die Guten und die Schlechten. Und dann auch dieses Bild von törichten und klugen Jungfrauen. Alle sind Jungfrauen, alle gehen dem Bräutigam entgegen, alle haben Öl, alle haben Lampen, alle warten auf den Bräutigam und freuen sich. Und alle werden schläfrig, auch die Braven und die Lieben. Und so weiter, das ist so wichtig. Also alle, nur die einen haben ein Zusatzgefäß von Öl noch dabei. Und Gott weiß, wer das ist, wer klug zu den klugen Jungfrauen gehört und wer zu den törichten Jungfrauen gehört. Und dann sagt der Bräutigam, ja, geht den Törichten, geht und kauft Öl bei den Krämern. Wer sind hier die Krämer? Das sind die Diener Gottes wahrscheinlich, die noch was haben oder noch was tun und so weiter. Geht und kauft, ihr hättet das schon vorher kaufen können bei den Krämer Öl. Und jetzt habt ihr das Öl nicht gekauft. Ist eine Zeit für die Drangsalszeit und so weiter. Es wird noch Wort Gottes geben, aber niemand wird es kaufen können. Das Wort Gottes wird sehr teuer sein. Es heißt in der Heiligen Schrift einmal, dass das Wort Gottes sehr teuer sein wird und dass die Menschen von einem Ende zum anderen fahren werden und das Wort Gottes suchen werden. Es wird selten und rar werden und sein, aber es wird noch geben, hier und da in der Endzeit. Kapitel 24 geht allein Israel an. Zeigt hauptsächlich die Trübsalzeit über Israel, was Jesus auch vorausgesagt, 70 nach Christus. Also das trifft dort die Situation Israels, das Verderben an heiliger Stätte oder Gräuel an heiliger Stätte, was dort alles passierte. Kapitel 24 zeigt, dass Gott den Tempel verlässt, mit dem Tempel nicht mehr mitmacht, euer Haus wird wüst gelassen werden. So, und Kapitel 25 ist ein Wort an die Auserwählten, an die Gläubigen, an die Christen. Passt auf, liebe Leute, heißt es da. Guckt, dass eure Lampe brennt, dass ihr Öl habt. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, dann am hier Matthäus 24, 22, könnte keiner gläubig werden. Gemeint ist diese Drangsal, diese Gräuel in Israel ganz besonders. Judenchristen, ihr müsst entschieden sein. Also, weißt du, die erste Gemeinde war eine judenchristliche Gemeinde. Und wenn die nicht konsequent sind, nicht aufs Wort merken, nicht aufs Wort achten, sich verführen lassen, hier ist Christus, da ist Christus und diese falschen Messias. Israel hat eigentlich in der letzten Zeit, also von Jesus bis ja, Mittelalter, über 21 falsche Messias gehabt, die die Leute verführt haben, ruiniert haben und so weiter und in den Abgrund geführt haben. Deshalb lasst euch nicht verführen. Jesus ist gekommen, das ist der Messias gewesen. Wer den Messias nicht annimmt, der kriegt automatisch falsche Messias. Und die werden verführen. Und der Antichrist ist der letzte falsche Messias. Kommt ausschließlich, der Antichrist ist nicht bei Christen so sehr zu suchen, sondern bei den Juden. Und es wird wahrscheinlich, manche Bibelausleger sagen, das wird ein Jude sein, der aus dem Stamm Dan kommt. Ich bin im Namen des Vaters gekommen und mich habt ihr nicht angenommen. Und der wird in seinem Namen kommen und den werdet ihr annehmen. Das ist also, wie es in der Bibel heißt, über den Antichristen. Nur nebenbei. Also Kapitel 24 ist an Juden gerichtet, insbesondere Kapitel 25 an die Christen, Gläubige, also Endzeitmenschen. Ganz die Bibel redet auch sehr viel über die Endzeit. Vieles gilt eigentlich, wenn wir es in der Bibel hier lesen, gar nicht so für uns jetzt, sondern wenn der Ton der Posaune erschallt, also in den letzten Tagen, die Bibel spricht immer von den letzten Tagen. Vieles läuft ganz normal. Und dann kommt die Zeit der Scheidung, der Trennung, Unkraut und Weizen. Das bezieht sich alles auf die Endzeit. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde niemand selig werden. Die Auserwählten bezieht sich auf die Endzeit. Also vieles ist für Normal-Otto-Verbraucher, allgemeine, okay, aber in der Endzeit, in der Drangzeit, da verspricht Gott seinen Beistand und seinen Trost und seine Hilfe. So, Kapitel 26, der Gebetskampf in Gethsemane, dann die Kreuzigung, die Verurteilung hier, die Verspottung. Ganz besonders, was mir wichtig ist, Matthäus Kapitel 27 auf Seite 36, das ist ein bisschen verschoben, die Seitenzahl. Kapitel 27, Pilatus hat hingeschrieben die Tafel in drei verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, diese Weltsprachen, also in der Sprache der Religion, in der Sprache der Politik, in der Sprache der Philosophie und Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wenn man das als Kürzel nimmt, dieses Inri, als Kürzel nimmt, also die haben Jahwe gekreuzigt, den König der Juden. Sie haben Gott gekreuzigt. Und deshalb kamen die hohen Priester und sagt, sag nicht, dass es so ist, sondern er hat es gesagt, dass es das wäre. So, und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Fünf verschiedene Gruppen haben Jesus verspottet. Die Vorübergehenden, sie verdammten ihn. Also Jesus wurde verspottet, während es nur noch am Kreuz hing. Nicht nur die Kriegsknechte, dann die hohen Priester, die Ältesten und Schriftgelehrten und dann die zwei Übeltäter sogar, die Leidensgenossen, sie haben Jesus verspottet. Einer hat sich nachher noch bekehrt. Aber du siehst, selbst der Sohn Gottes hängt am Kreuz und wird verspottet. Jesus hat 6 Stunden gelitten, von 9 Uhr bis 15 Uhr, also mittags. Und dann war eine Sonnenfinsternis von 3 Stunden. Das ist keine normale Sonnenfinsternis. Eine normale Sonnenfinsternis dauert nur 8 Minuten und dann ist vorbei. Aber hier war eine kosmische Sonnenfinsternis. Sogar die Sonne hat einfach sich verdunkelt und sagt, ich kann das nicht ansehen, was da passiert. Eine dicke Finsternis mitten am helllichten Tag. Was müssen die Tiere gedacht haben? Was müssen die Menschen gedacht haben? Und hier hört das jüdische Salmonellgesetz, der Vorhang im Tempel auf, der Vorhang zerreißt. Also hier hat Judentum aufgehört zu existieren, für Gott dahingegeben, neue Geschichte beginnt und das Reich Gottes beginnt. Und der Erste, der gläubig wurde, war der Hauptmann, der römische Hauptmann. Das war wirklich der Sohn Gottes. Das war wirklich der Sohn Gottes. Dann die Grablegung des Königs. Jesus wird sogar wie ein König beerdigt, nicht wie ein normaler Sterblicher. In einem Grab, in dem noch niemand gelegen ist, denn hat sich Josef von Arimathäa für sich angefertigt, aber dort wird er gelegt. Das Grab war mitten in einem schönen Garten. Warum das alles ist? der erste Mensch sündigte im Garten, Paradies, und deshalb war das Grab, auch wo Jesus die Erlösung schuf, in einem Garten. Der zweite Adam liegt im Garten. Dass Jesus auferstanden ist, gibt es Beweise. Erstmal der Pilatus, der rechtsmäßige Beweis. Der Pilatus sagt, ist er wirklich gestorben so schnell? Und der Hauptmann berichtet, ja, er ist wirklich ganz klar gestorben. Ich habe seine Seite durchbohrt. So, das Siegel, dass er gestorben ist, das Grab war versiegelt, dass nicht ein Falscher drin lag. Also die waren schon exakt und sicher, da liegt dieser Jesus von Nazareth. Das Grab war versiegelt, also niemand kann sagen, also wir haben den Falschen gekreuzigt, der Falsche ist gestorben, weil der war nur scheintot, er war richtig tot. Wir sehen also hier diese Beweise. Dann die Auferstehung Jesu ist ein Beweis, dass er Sohn Gottes war, dass er Satan überwunden hat, das Heil vollbracht hat, dass er jetzt das ewige Leben hat und dass er von Gott auferweckt wurde, dass er nicht selbst aus dem Grab kam, sondern und Gott hat ihn auferweckt. Das war eine Tat Gottes. Gott hat ihn nicht gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn in den Himmel genommen. Und von der Auferstehung her ist er jetzt der Herr. Noch ein paar Gedanken zum Grab. Das Grab konnte für den Herrn Jesus keine Dauerstätte sein, wo er ruht. Und das leere Grab ist eigentlich für uns eine Ermutigung, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Für mich ist also dieses leere Grab eine machtvolle Offenbarung der Herrlichkeit Jesu. Und dass Jesus nicht als Chaot auferstand, es ist so wichtig zu wissen, die Grabtücher waren schön sortiert. Schweißtücher extra und die Leinen waren extra, da war alles sauber sortiert. Es ist also nicht einfach nur raus, raus, raus. Nein, machtvoll wie ein König ist er auferstanden, würdevoll. Die einzigen, die eigentlich Jesu Auferstehung ein bisschen indirekt am Rande erlebt haben, das waren die Kriegsknechte, als das Erdbeben war, als der Stein sich weggerollt hat, als sie dann abgehauen sind, als das Siegel gebrochen wurde. Die waren die einzigen, die bestätigen konnten, er ist auferstanden. Aber du weißt, sie haben ja Lügen verbreitet. Das große und letzte Zeugnis Jesu, Selbstzeugnis Jesu, ist, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Seite, was ist 39? Ihm ist alle Macht gegeben über alles Fleisch, über alle Fürstentümer und Gewalten. Und diese Macht, die Seinen, seine Jünger zu bewahren. Und bei Matthäus, du liest bei der Verhaftung, und er liebte die Seinen bis zum Schluss. Mir ist gegeben alle Gewalt bis ans Ende. Erst die 10 Fragen noch ganz kurz. Wo steht in Matthäus eine versteckte Selbstbeschreibung Jesu? Was ist dem Evangelisten Matthäus ganz arg wichtig? Was will er darstellen, zeigen? Was ist Jesus bei Matthäus eine wichtige Voraussetzung zur Krankenheilung, Dämonen austreiben oder Sünden vergeben? Worum geht es Jesus, wenn der Kranke heilt? Gewiss, wahrscheinlich muss zuerst auch der Teufel raus. Aber damit der Teufel raus kann, muss mit der Sünde gebrochen werden. So. Wie übersetzt Luther den Denar? Wer ist ein Aufpasser der Kleinen und den Geringen? Pastor Matutis vielleicht? Oder du oder irgendjemand anders? Welcher Psalm ist wohl dieser gezähmene Psalm? Das habe ich extra gebaut, damit niemand das so schnell beantwortet. Das steht natürlich auch im Text. Aber welcher Psalm ist der? Ich will nicht nach 3 Tagen die Antwort wieder zurückhaben. Also welche, aber wenn du es gelesen hast, mitgelesen hast, ich habe es auch erwähnt heute Abend, so welches ist der Gethsemane Psalm? Was waren die 7 Demütigungen Jesu? Und was beweist uns hier heute Abend die Auferstehung Jesu? Das wär's. Gott möge dich segnen beim Lernen und Studieren. Ist irgendeine Frage bei dem langen Vortrag noch irgendwas, was du sagst, ich möchte es genau wissen? Das Evangelium, da werden sich viele Fragen beantworten und dann das Material. Manchmal ist es gut sogar, dass du Kommentare liest in deiner Bibel. In vielen Bibeln sind Kommentare enthalten. So, eine Frage. Der Sabbat, Es war von Gott installiert. Gott hat so vieles andere auch geboten. Beschneidung zum Beispiel wird heute zwar praktiziert, aber nicht mehr als so ein Gesetz. Also es gibt Gesetze, aber die sind durch Jesus, durch das Werk von Golgatha erfüllt worden. Und die Juden pochten auf den Sabbat, ganz besonders seit der babylonischen Gefangenschaft. Vorher haben sie auch nicht wichtig genommen, denn bis zur Gefangenschaft, die haben gelitten, weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. Deshalb diese 70 Jahre, symbolisch für die Sabbate, all die Sabbate, die sie nicht gehalten haben in der Königszeit, sind sie in die Verbannung geführt, wegen der Sabbate. Aber das ist eine Erfindung und eine Konstruktion von aus Babel, also hat nichts groß mit Gott zu tun, obwohl Gott ruhte von seinen Werken. Aber ich drehe einen großen Beweis und am sechsten Tag hat Gott sein Werk vollendet und ruhte. Was heißt das, die Ruhe? Gott hat nicht geruht bis zur Kreuzigung Jesu. Hat Gott nicht geruht. Und Gottes Werk war erst vollendet, als Jesus nach Hause kam. Es ist vollbracht. Da wurde auch Sabbat vollendet und dann gab es eine Ruhe. Dem Volke Gottes, Hebräer, ist eine Ruhe vorhanden, diese Sabbatruhe. Also das Werk Gottes ist vollendet mit Jesus, auch die Sabbat. Denn Gott war nicht fertig, als er am sechsten Tag die Welt geschaffen hat. Da fing erst die Menschheit an. Er sandte Jesus, er weckte Jesus auf, er holte Jesus in den Himmel und erst mit der Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Sabbatruhe und das nicht einmal. Die Sabbatruhe ist erst, wenn Jesus wiederkommt und die Erlösten zu sich nimmt. Dann gehen wir in die Ruhe Gottes vollends, ganz richtig, komplett ein. Aber jetzt, wir haben die Ruhe Gottes, wir müssen jetzt noch nicht mehr hetzen, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, uns sind die Sünden vergeben, wir können deshalb auch da dann den anderen Leuten die Sünden vergeben. Okay? Irgendeine Frage noch? Lasst uns aufstehen. Wir wollten nach Hause gehen. Heute war ein langer Tag für den einen und den anderen. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort uns gesandt hast. Und dein Wort ist Kraft und Leben und Geist und Leben. Herr Jesus, ich möchte, dass jetzt dein Wort meinen Geschwistern übergeben wird. Und dass sie eine große Beute im Wort Gottes finden. Schenke ihnen eine große Beute im Wort Gottes. Dass sie nach Hause kommen und dass sie, wenn sie diesen Monat, diese Woche dein Wort studieren und ja, die nächsten Tage dein Wort studieren, dass sie erquickt werden, ermutigt werden, die Wunder schauen, so wie damals Matthäus dich beobachtet hat als Zöllner, als Nachfolger Jesu, so möchten wir dich beobachten, wie du wirkst, wie du arbeitest und wir möchten auf deine Spur kommen, Herr Jesus. Segne uns. Amen.